Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Aus meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
No, I'm very, very happy. I felt like I had a really good day at work today and everything kind of went perfectly.
Ein guter Tag auf der Arbeit war es gestern für Magnus Carlsen. Der 27 Jahre alte Norweger hat es also geschafft. Sein WM-Titel verteidigt im Schach hat sein Herausforderer Fabiano Caruana im Tiebreak dann geschlagen nach 12 Remisen in den regulären Partien, dann mit 3:0 in diesem Tiebreak. Und wie er sagt, einen guten Tag auf der Arbeit gehabt. Nicht so gut der Tag für Caruana. Auch da hören wir nochmal einen kleinen O-Ton aus der Pressekonferenz.
Wasn't a good day for me and Magnus played very well. So all credit to him for that. And I had a very bad start, unfortunately, especially the second game. But I wasn't playing my best chess today. And Magnus, I think, played very well.
Doch warum spielte der eine so gut und der andere eben nicht so gut? Warum gab es, wie die Kollegen von Zeit Online schrieben, eine Schlagseite in diesem Stechen für Fabiano Caruana? Das klären wir mit unserem Schachexperten, mit Sven Metzger. Hallo Sven.
Hallo Malte.
Ja Sven, wir haben ja schon mehrfach über die Schach-WM in den letzten Wochen gesprochen. Auch über diese 12 Remis haben dieses Duell auf Augenhöhe skizziert. Jetzt ging es gestern mit 3 Stunden, 21 Minuten sehr, sehr schnell. Ich sagte eben schon Schlagseite. Was hat gestern den Unterschied ausgemacht?
Ich glaube, die erste Partie war der große Unterschied. Also dadurch, dass Carlsen die gewann, wurde er deutlich selbstsicherer, wurde entspannter. Und Caruana war dann einfach unter Druck im Sinne von, er muss eine Partie gewinnen, um das aufzuholen. Und eigentlich war es sozusagen nach der zweiten Partie in dem 2:0 die Sache entschieden. Und Carlsen hat da wirklich brillant gespielt. Also das war eine sehr, sehr schöne Partie, die man, glaube ich, dass die so ein bisschen von der WM bleiben wird, die zweite Schnellschachpartie, wenn man sich die Tiebreak-Partien anschaut. Und der Unterschied ist vielleicht dann doch, dass Carlsen im Schnellschach der bessere Spieler ist, dass er die Match-Erfahrung hat, um einen WM-Titel in einem Tiebreak zu spielen. Und das war so das, was sich dann ausgezahlt hat, weil in dem Match im klassischen Schach konnte man definitiv keinen Leistungsunterschied zwischen den beiden erkennen.
Kann man da wirklich sagen, Intuition schlägt Rechenkünstler?
Ein Stück weit, wobei Carlsen natürlich auch verdammt gut rechnen kann und ich glaube 99,89% der weltweiten Schachspieler gerne die Intuition von Caruana hätten. Aber da kommen Carlsens Stärken dann schon zu tragen, zumal es auch so war, dass der Zeitverbrauch von Caruana in der ersten Partie etwas schwierig war. Er hat ein Turmendspiel auf dem Brett, das wahrscheinlich Remis ist, dass er dann verliert, weil er auch auf der Uhr da nicht so klug gehandelt hat. Er hatte irgendwann noch 10 Sekunden. Es gab ja immer dieses Increment von 10 Sekunden pro Zug. Aber du musst dann an bestimmten Stellen, du hast dann einfach nicht mehr die Zeit, dir an entscheidenden Stellen richtig Zeit zu nehmen und abzutauchen. Und das führte dann eben zum Partieverlust in dieser ersten Partie.
Und das war aus deiner Sicht ja schon mit vorentscheidend für den weiteren Verlauf dieser Partie. Caruana hat in seinem Statement auch die zweite Partie angesprochen, wo er sagte, da kam ich nicht so richtig rein. Für ihn war das dann letztlich so der Knackpunkt. Da hat er dann wahrscheinlich endgültig gemerkt, ich bin heute auf verlorenem Posten.
Ja, die zweite Partie ist der Eröffnung gefolgt, die wir in der 12. Partie gesehen haben, wo Carlsen ja auch mit Vorteil aus der Eröffnung kam und mit Schwarz und da sehr, sehr gut stand. Und es war wieder diese Variante auf dem Brett und Das ist eine Variante, wo der Computer immer Vorteil für Weiß anzeigt, sehr lange. Du mit, allerdings mit Weiß überhaupt nicht weißt, woher dieser Vorteil eigentlich kommen soll und was du da machen sollst. Und das war sehr, sehr eindrücklich zu sehen, wie Carlsen dann innerhalb weniger Züge extremes Gegenspiel hatte und das dann sehr schnell ablief. Das war groß, also das war auch eine mit Figurenopfer und Königsangriff, also da war viel drin. Carlsen hätte diese Partie wahrscheinlich nicht so befreit gespielt und nicht in der Qualität abliefern können, wenn die erste Partie Remis ausgegangen wäre. Das hat er auch auf der Pressekonferenz gesagt. Also die erste Partie war für ihn so der Brustlöser und die hat das Ergebnis der ersten Partie hat großen Einfluss gehabt auf die zweite, muss man dazu sagen.
Carlsen hatte sich ja auch großer Kritik ausgesetzt gesehen, Garry Kasparov beispielsweise, Ex-Weltmeister. Du hattest ihn ja auch kritisiert nach dieser 12. Partie, wo er aus der besseren Position heraus dann letztlich seinem Gegner das Remis angeboten hatte. Das haben viele Experten auch nicht verstanden. Carlsen hatte auf der Pressekonferenz seinen Kritikern gegenüber dann auch noch was zu sagen.
As for the opinions of Gary and Vlad, then I mean they're entitled to their stupid opinions. That's
all I can say. Also das hat er seinen Kritikern wenigstens zugestanden. Die sind berechtigt, eine bescheuerte Meinung zu haben. Wie würdest du dieses Statement einordnen? Ist das so in der Euphorie gewesen? Ist das so der typische Carlsen, dass er dann eben auch gerne nochmal nachtritt und sich nochmal positioniert und sagt, hey, ich hatte doch recht?
Ich meine, der Junge ist total euphorisch gewesen. Also für seine Verhältnisse war das extreme Euphorie, die er da ausgestrahlt hat auf der Pressekonferenz gestern. Und sie war trotzdem sehr kühl und ja, das also sehr reduziert für seine. Also wer ihn kennt normalerweise, ist das keiner, der jetzt so große Emotionen preisgibt. Und ich fand es extrem unterhaltsam und so würde ich es auch bewerten wollen. Er hat ja selbst gesagt, diese 12. Partie, wir hatten es davon besprochen, dass er gesagt hat, er hatte nicht das richtige Mindset, hat er nach der 12. Partie gesagt. Und er ging gestern nochmal darauf ein, dass er für sich entschieden hat, nachdem die 11. Partie nicht gut lief, für ihn mit Weiß, er da nichts rausholte, dass sein Ziel ist, in den Tiebreak zu kommen und das Match in den Tiebreak zu lenken. Und das drückt dann halt auch aus, was in der 12. Partie passiert ist, dass er nicht in der Lage war, weil dieser Wunsch, in den Tiebreak zu gehen, über allem stand, beziehungsweise dass das Ziel war, dass er nicht in der Lage war, Varianten sauber zu berechnen, die Stellung sauber zu beurteilen. Er hat ja auch gesagt, dass ihm in der 12. Partie einige Dinge entgangen sind, die er weder in der Bewertung gesehen hat, noch in den Varianten, die er sehen sollte auf seinem Niveau, was einfach dazu führte, dass er dann dieses Remis anbot. Und das würde ich eher darauf reduzieren wollen, dass es darum ging, er hat in der 12. Partie für sich entschieden davor oder nach der 11. Partie in diesen Tiebreak gehen zu wollen, weil er sich da die besten Chancen ausrechnet. Das hat sich auch bewahrheitet. Also Carlsen hat bei diesem WM-Cup im Nachhinein alles richtig gemacht, weil er den Titel behält. Aber diese Aussage würde ich jetzt nicht so hochhängen. Das war eher so fürs Amüsement der Öffentlichkeit und Presse an der Stelle. Das war ein guter Joke, well played, aber nicht zu viel draus machen an der Stelle.
Muss auf jeden Fall auch sein und das Ganze ist ja auch ein bisschen Showbusiness. Aber wenn wir jetzt mal auf die Zukunft des Schachsports gucken und auf weitere WM-Kämpfe, denn Carlsen wird in 2 Jahren ja seinen Titel wieder verteidigen, müssen wir uns darauf einstellen, dass in Zukunft Schachweltmeisterschaften, wenn es bei diesem Austragungsmodus bleiben wird, über 12 Partien beide Gegner, je nachdem wer sich da gegenübersteht, dann quasi neutralisieren werden und die Entscheidung dann tatsächlich immer wieder oder öfter jetzt in Zukunft dann erst auf der Zielgeraden in diesem Stechen fällt?
Es kann sein, dass wir eine hohe Anzahl, also ich gehe davon aus, dass wir weiterhin eine sehr hohe Anzahl von Remisen haben werden auf dem Niveau. Also die wird, also man kann jetzt nicht sagen, die wird noch weiter zunehmen, weil mehr als eine Remisquote von 100% ist nicht möglich. Aber ich gehe nicht davon aus, dass sich das signifikant nach unten schieben wird. Also meine Wahrnehmung des Spitzenschachs ist einfach so, dass der Einfluss der Computer, die immer stärker werden, einfach dazu führt, dass Spieler immer besser vorbereitet sind, dass Varianten, wo ein Computer sagt, Finger weg, überhaupt nicht mehr aufs Brett kommen. Die Spieler arbeiten viel, viel mehr als früher und viel, viel härter an ihrer Vorbereitung, um überhaupt noch Ideen zu finden, die dann zumindest für eine Partie taugen. Und das bedeutet, ja, dass es immer schwieriger wird, Ideen zu finden, mit denen man seinen Gegner überraschen kann, weil die Theorie natürlich immer weiter ausgeweitet wird. Aber auf der anderen Seite auch, dass es auf diesem Niveau dann zu einer Angleichung führt. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Rekord erlebt, dass der Spieler Ding Liren, Nummer 3 in der Weltrangliste, in der aktuellen Weltrangliste, hat 100 Partien, 100 Turnierpartien am Stück, keine einzige Partie verloren. Das heißt, wir werden weiterhin diese hohe Remisquote mit Sicherheit haben, bis zu dem Tag, an dem irgendein Computer Schachspiel ausrechnet und sagt, eigentlich ist es 1-0 für Weiß, aus dem und dem Grund, und für jede Variante dann Gewinn ausanalysiert hat. Aber bis zu diesem Punkt wird es auf diesem Niveau, weil man muss ja auch dazu sagen, die Jungs haben einen riesen WM-Kampf gespielt. Es gab, ich glaube, keinen WM-Kampf, der bisher weniger grobe Fehler hatte oder weniger Fehler überhaupt aufs Brett zeigte als dieser WM-Kampf. Und das muss man auch nochmal rausstellen, das Niveau, was Caruana und Carlsen abgeliefert hatten, war unvergleichlich hoch. Und das führt dann eben auch zu einer Remisquote momentan. Mhm. Und wie gesagt, bis ein Rechner kommt und sagt, das Spiel Schach ist ausgerechnet, Weiß gewinnt wegen seines Anzugsvorteils und des Halbzugs mehr, den er machen kann, werden wir diese hohen Remisquoten wahrscheinlich weiter in diesen Wettkämpfen auf diesem Niveau haben. Wenn kein Spieler einen Fehler macht, dann gibt es eben auch keine Entscheidung in einer Partie.
Oder aber es ändert sich was am Austragungsmodus. Das wurde jetzt am Rande der WM auch zumindest unter Journalisten und Experten diskutiert, dass man vielleicht die Blitzschachpartien einfach vor den eigentlichen WM-Kampf setzt, um dann im Falle eines Gleichstandes dann schon mal einen Decider zu haben, der unabhängig letztlich ausgetragen wurde von den regulären Partien. Danach wurde Magnus Carlsson auch gefragt, ob er denn sich vorstellen könnte, dass das so vielleicht mal stattfindet, wie es er von der Variante hält.
I don't know. It might lead to a more exciting classical phase because you know that it's a draw after 12 games is not an option for one player, I guess, but it seems artificial to me. Besides, I think in general in chess, more of an emphasis should be based on rapid and blitz play. I mean, there's a larger margin to show that you're better than your opponent.
Bisschen künstlich wäre das, sagt Magnus Carlsen. Wäre so in etwa, wenn man es vergleicht mit dem Fußball, als wenn man das Elfmeterschießen vor dem eigentlichen Spiel dann schon mal austrägt, mit der Hoffnung, dass im Spiel dann mehr Risiko gegangen wird. Was glaubst du? Wäre das eine Möglichkeit für Schach?
Ja, den Vorschlag gibt es schon länger. Ich bin da totaler Traditionalist, was das Schach angeht. Und glaube einfach, dass Schach auch eine eigene Kultur hat, einen eigenen Wert hat, eine eigene Form der Anerkennung in der Öffentlichkeit genießt. Und dass man dem auch Rechnung tragen sollte und diese Show-Elemente gerne bei Turnieren einführen kann, aber bitte, bitte nicht bei einem WM-Kampf. Ich bin da sehr bei dem Journalisten Stefan Löffler, der unter anderem für die FAZ schreibt, der gesagt hat, wenn es unentschieden steht, dann verlängert man um 2 Partien, Turnierpartien. Also klar, eine WM im klassischen Schach sollte im klassischen Schach entschieden werden. Es gibt eine WM für Rapid Chess, es gibt eine WM für Blitzschach. Dann sollen diese Titel darüber ausgetragen werden. Es gibt übrigens auch nicht im Rapid, im Blitzschach, dass dann irgendwann nochmal runtergedreht wird auf Bullet oder sowas bei Punktgleichheit, sondern da wird es dann im jeweiligen Modus entschieden. Und ich glaube, dass man den kulturellen Wert, den das Schach auch hat, über seine Historie, über seine Bedeutung als Spiel der Könige, wie es immer genannt wird, dass man dem auch gerecht werden sollte. Und mir ist eine WM über 12 Partien definitiv zu kurz. Sie ist ein Stück weit den Vermarktungsmöglichkeiten geschuldet. Auf der anderen Seite hat man gesehen, wie hoch das Interesse war. Wir hatten weltweit ein Interesse an dieser Schach-WM, wie es noch nie der Fall war oder wie es lange nicht der Fall war. Und ich finde, dass das zeigt, dass Schach sehr wohl ein hohes Maß an Attraktivität hat und dass es dann keinen Schnellschach braucht und keine künstlichen Formate vorne dran, die einen Spieler unter Druck setzen, weil er dann eben schon weiß, dass er in diesen WM-Kampf mit einem Rucksack reingeht. Der Rucksack heißt dann Niederlage in diesem Pregame. Rapid, Tiebreak, wie man es nennen will. Bin da überhaupt kein Freund von.
Durch Caruana ja der Schachsport auch wieder in den USA in den Mittelpunkt gerückt. So viele Journalisten wie lange nicht bei einem WM-Kampf. Klar, mit US-Beteiligung natürlich dann auch deutlich interessanter. Was wird jetzt aus den beiden Kontrahenten deiner Meinung nach? Carlsen, gut, der darf in 2 Jahren wieder verteidigen. Wird der zu einem weiteren Siegeszug dann in den nächsten Jahren ansetzen können? Wird der auf längere Sicht schlagbar sein? Und was wird aus Caruana oder mit Caruana aus deiner Sicht? Bleibt er der ärgste Konkurrent?
Also Caruana war schon beim Kandidatenturnier 2016 in Moskau Favorit und kurz davor, nach einem schwachen Start, Sergei Kajakin noch abzufangen damals und Herausforderer von Carlsen zu werden. Das hat sich erst in der allerletzten Runde damals entschieden und hat vollkommen verdient das Turnier gewonnen, jetzt in Berlin, das Kandidatenturnier, und ist mit Abstand der stärkste Turnierspieler, was die Erfolge angeht, dieses Jahr im Weltschach. Also Caruana wird auf diesem Niveau weiterbleiben, da gibt es überhaupt keinen Zweifel daran. Und ich könnte mir durchaus ein Rematch vorstellen. Ich fände das, glaube ich, auch sehr, sehr attraktiv, weil ich der Überzeugung bin, dass Caruana aus diesem Match viel, viel lernen wird, seine Lehren ziehen wird, was er vielleicht ein Stück weit noch besser machen kann. Ich glaube, er hat Möglichkeiten, da noch an Sachen zu arbeiten, zu verbessern. Caruana ist einfach momentan wahrscheinlich im Weltschach der gefährlichste Gegner für Carlsen, für einen Zweikampf. Wir haben die Nummer 1 gegen die Nummer 2 gesehen, die nur 3 Elo-Punkte auseinander sind. Also viel mehr muss man da eigentlich gar nicht sagen. Hm. Was Carlsen angeht, für Carlsen wäre es aus meiner Sicht sogar, und das meine ich nicht ketzerisch, sondern ernsthaft, besser gewesen, wenn er seinen WM-Titel verloren hätte, für Carlsens Schach wohlgemerkt. Also für Carlsen selbst ist das natürlich klar und das ist vollkommen in Ordnung. Und den Titel weiter behalten und fürs Schach tut's gut, dass Carlsen, diese weltweite Marke, weiter vorne steht. Aber es wäre gut gewesen für Carlsen selbst, der vor 3 bis 4 Jahren einfach deutlich besser war, als er heute ist. Und der Konkurrenz deutlich weiter entrückt war, als er ist. Also mein Eindruck ist immer wieder, Carlsen würde es gut tun und seinem Schach würde es gut tun, einen neuen Impuls zu bekommen, indem er wieder um was kämpfen müsste. Um was kämpfen heißt in dem Fall der WM-Titel. Aber klar ist, Carlsen und Caruana werden wahrscheinlich mit Ding Liren, dem Chinesen, weiterhin die dominierende Figur im Weltschach sein in den nächsten Jahren. Da habe ich wenig Zweifel dran. Natürlich nicht zu vergessen, es stehen noch ein paar hinten dran, Levon Aronian zu nennen, Shahriyar Magomedyarov aus Aserbaidschan. Also da ist schon noch einiges an Konkurrenz da. Es kommt jetzt aber kein Rising Star momentan auf in der Schachszene, mit dem man rechnen kann, dass er in 2 Jahren dann auf einmal wie so Phönix aus der Asche kommt und sich fürs Kandidatenturnier qualifiziert. Das werden wir, denke ich, nicht erleben.
Wir bleiben auf jeden Fall dran am Schachsport, auch hier auf meinsportpodcast.de. Das war die WM 2018 in London mit dem erneuten Titelverteidiger Magnus Carlsen, der dann auch in 2 Jahren wieder ran darf. Und wir, wie gesagt, bleiben dran. Und ich sage vielen Dank an Sven Metzger für seine Expertise zum Blitzschach bzw. zum Tiebreak bei diesem WM-Kampf, der am Ende die Entscheidung brach. Danke, Sven.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.